Im Anfang war das Wort. So beginnt unser Predigttext. Die ersten zwei Verse aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort war bei Gott. Und Gott war sprechendes Wort. Im Anfang erklang es aus Gott. Im Anfang, so beginnt unser Text. Und im Hebräischen ist dieses Anfang sehr betont. Und zumindest jeder jüdische Leser weiß gleich, worauf sich dieser Text bezieht. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer am letzten Sonntag da war, weiß, wofür diese Figur steht. Das ist der Schöpfer, der Baumeister, der Himmel und Erde schuf. Und das ist aus Holz, das, was er geschaffen hat. Hier ist die unsichtbare Welt, hier ist die sichtbare Welt. Dieser erste Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist immer der Anfangssatz geblieben. Die Reihenfolge der Heiligen Schriften, auch im Judentum, haben sich geändert. Manche wurden aussortiert, manche wurden reingenommen, es wurde neu organisiert, manches wurde verworfen. Am Anfang, an diesem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, hat sich nichts geändert. So fangen die fünf Bücher Mose an, so fängt die jüdische Bibel an, so fängt auch unser Altes Testament und unsere Bibel an. Der Anfang ist immer der Anfang gewesen. Und der Anfang des Johannesevangeliums spielt genau auf diesen Satz an. Darum ist es gut, sich auch einmal klarzumachen, was mit diesem Anfang eigentlich gemeint ist. Dieser erste Satz der Bibel läutet eine neue Epoche in der Geschichte der Menschheit ein. Als er in der Antike viele hundert Jahre vor Christus das erste Mal und dann viele Male gesprochen und geschrieben wurde, da glaubten alle Menschen auf der Welt an ganz viele Götter. Und die Götter waren den Menschen und uns ziemlich ähnlich. Sie stritten sich. Sie zeugten Söhne und Töchter. Sie führten Kriege gegeneinander. Sie erwarteten von ihren Menschen Opfer und Wohlverhalten, um ihnen wohlgesonnen zu sein. Große und mächtige Menschen sahen sich den Göttern nahe und manche hielten sich selber für Götter, die unumschränkte Macht hatten und Opfer von ihren Untergebenen erwarten konnten. Ist heute noch so, oder? Putin und Trump und alle dazwischen würden dem nicht widersprechen. Starb ein mächtiger Mensch, vielleicht einer, der noch seinen Friedensnobelpreis gekriegt hat, so leuchtete er als Stern am Firmament weiter, so dachte man. Und er hat Einfluss auf das Geschehen auf der Erde. Der erste Satz der Bibel räumt damit auf. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass es für mich in der Vorbereitung ganz spannend war, mir das nochmal klarzumachen. Gott schuf die sichtbare Welt, der ist aus Holz hier, das Lego-Männchen. Und er schuf die unsichtbare Welt, die Himmel, von denen wir nichts wissen. Unsere Welt verdankt sich dem Schöpfer, der sie ins Leben gerufen hat und der sie erhält. Hier wird den vielen menschenähnlichen Göttern ein einziger Gott entgegengesetzt, der ganz anders ist als alles, was bisher bekannt war. Der ist nicht aus Holz, der ist aus Plastik. Er ist der einzige, der allmächtige Gott. Er schuf Himmel und Erde. Die Sterne, so sagt die Schöpfungsgeschichte, sie sind keine Kräfte, die unser Schicksal bestimmen. Das sind kleine Lämpchen am Himmel, die er ebenso wie Sonne und Mond erschaffen hat. Und dieser Gott, der schließt einen Bund mit seinen Menschen. Und er schließt den Bund nicht mit den Mächtigen, mit den Starken, mit den Putins und den Trumps der Welt, sondern er schließt diesen Bund mit einem versklavten Volk. Er offenbart sich dem Mose, er spricht zu diesem Volk durch die Propheten und er ist auf der Seite der Unterdrückten, der Unfreien, der Versklavten. Und er verkündigt ihnen nicht nur Freiheit, er führt sie auch aus der Knechtschaft in Ägypten, aus Ägypten ins gelobte Land. Er ist kein Handlanger der Herrschenden. Die Bibel ist durch die Bank kritisch allen Mächtigen gegenüber. Und so widerspricht er im Rahmen der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit und der Freiheit allen, die über Menschen rechten wollen oder herrschen wollen. Alle 7 Tage, auch das kam erst mit dem Judentum, alle 7 Tage ist ein Tag nur für die Ruhe, ein Sonntag, fürs Erholen, für die Freude am Leben, für die Freude am Miteinander bestimmt. Dass man da in den Gottesdienst gehen muss, ist eine viel spätere Erfindung von frommen Leuten, die man glauben kann oder nicht. Der Sonntag ist ein Tag des Aufhörens, des Andersseins, des Durchatmens. Und das Besondere, wirklich sehr besonders, er gilt nicht nur der Oberschicht. Das war klar, dass Könige faulenzen dürfen. Er gilt allen. Der Sonntag gilt den Arbeitern, den Sklaven, sogar den Tieren, den Kindern, den Fremdlingen, der Tochter der Sklavin. Das war so das Niedrigste, was man damals mit Worten sagen konnte. Dieser Sonntag macht keine Ausnahme. Bis heute hat dieser Satz seine Bedeutung und seine Wirkung nicht verloren. Zum Zeitpunkt, als Johannes sein Evangelium schrieb, war das Judentum die einzige monotheistische Religion auf der ganzen Welt. Und Monotheismus nennt man dieses, es gibt nur einen Gott und nicht ganz viele Götter und einen von Göttern bewohnten Himmel. Johannes klärt in unseren Zeilen, wie sich das Wort zu Gott verhält. Was ist mit dem Wort gemeint? Ein paar Zeilen nach unserem Text klärt Johannes das. Er sagt, das Wort ist Jesus Christus. Jesus Christus, der von Gott in die Welt gesandte Retter und Erlöser. Als Stefan letzte Woche die Predigt machte und erzählte davon, wie Gott in die Welt kommt, da hat er den hingesetzt, könnt ihr euch noch erinnern, und hat gesagt, die beiden sind jetzt auf Augenhöhe. Der bleibt aber Gott. Es gibt aber einen Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, der einen Geburtstag hat, der einen Todestag hat. Wie verhalten sich jetzt Gott, der Allmächtige, eine Gott, und dieser Mensch Jesus, wie verhalten sie sich zueinander? Das will unser Text klären. Das Wort ist Jesus Christus, an den wir Christen glauben. Und warum schreibt Johannes hier vom Wort und nicht von Jesus Christus? Jesus Christus war ein Mensch. Er ist in die Zeit geboren. Er wäre aus Holz, wenn ich bei dem Holz bleibe. Er war aus einem besonderen Holz geschnitzt, aber er gehört in die Schöpfung. Er ist als Mensch Teil der geschaffenen Welt, so wie wir. Er ist mit uns wirklich auf Augenhöhe. Gott ist nicht Teil der geschaffenen Welt. Christus ist geboren, wurde, hat gelebt, wurde gestorben, gekreuzigt, ist gestorben. Gott steht diesem Christus und dieser Welt als Schöpfer und Erhalter gegenüber. Und nun sagt unser Text etwas ganz Besonderes. Er sagt, am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, da war das Wort schon bei ihm. Das Wort, mit dem er die Schöpfung ins Leben rief. Der Geist, der über der Unordnung schwebte und aus dem wüsten und leeren Zustand ein blühendes Leben entstehen ließ. Das war das Wort, das in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, als die Zeit dafür erfüllt war. Jesus Christus war von Anfang an dabei. Er ist nicht nur Teil der Schöpfung, das ist er als Mensch natürlich auch, sondern er ist vor der Schöpfung schon bei Gott und mit Gott gewesen. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Das von Gott gesprochene Wort ist als Menschengestalt, in Menschengestalt zu uns gekommen. Das Wort wurde zum Licht, das in der Finsternis leuchtet, aber die Finsternis hat sich ihm verschlossen. Hier geht es nicht um ein geschriebenes Wort. Petra hatte gerade ein Buch in der Hand. Das geschriebene Wort, das gehört mit Büchern, Schriftrollen, Schulen und Bibliotheken zur geschaffenen Welt. Hier geht es um ein gesprochenes Wort. Gott offenbart sich uns nicht durch Blitz und Donner, nicht durch Sternenbewegung und Machthaber oder Gurus, die sich an seine Stelle setzen wollen, sondern er offenbart sich uns durch sein Wort, Und dieses Wort, das von Anfang an bei ihm und mit ihm und in ihm war, das ist Jesus Christus. Wir sagen oft, die Bibel ist Gottes Wort. Unser Text sagt es genauer. Das Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben, ist nicht ein Buch. Es ist kein Teil der Schöpfung, sondern er ist selbst lebensschaffendes und schöpferisches Wort, mit dem Gott Raum und Zeit ins Leben gerufen hat. Jesus Christus, wie ihn die Bibel uns bezeugt, das ist das eine Wort Gottes. Wir glauben darum nach diesem Text nicht eigentlich an die Bibel als einem Buch, sondern wir glauben an den, den uns die Bibel bezeugt, an Jesus Christus. Und Gott spricht. Gott äußert sich im Wort. Das hebräische Wort dabar, das hier für das Wort Wort verwendet wird, hat gleichzeitig die Bedeutung Wort und Tat. Denn was einer sagt, ist auch eine Tat. Dieses Wort Verräter ist auch eine Tat. Ein Wort ist eben kein Gedanke. Es wird ausgesprochen, um Gehör zu finden. Ein Wort hat einen Sprecher und es ist für einen Hörer bestimmt. Ein ausgesprochenes und gehörtes Wort ist ein Geschehen, das eine Beziehung beschreibt. Gott ist kein namenloses Schicksal, sondern er, der außerhalb von Raum und Zeit geschaffen hat, was wir als Raum und Zeit erleben, der will mit uns in Beziehung treten. Der hat ein Wort für uns, das wir hören und dem wir folgen können. Das wichtigste Gebet der Juden beginnt mit den zwei Worten Schma Israel und bedeutet Höre Israel. Es ist die älteste und wichtigste Ausdrucksform jüdischen Selbstverständnisses. Und Johannes nimmt diesen Gedanken auf und deutet ihn auf Jesus Christus als das Wort Gottes. Wenn Gott ein Wort spricht, dann lohnt sich das Zuhören. Dann geht uns ein Licht auf in all der Finsternis, die uns sonst umgibt. Jesus selbst sagt mal, die Schafe hören meine Stimme. Und wer diese Stimme hört, der hat Verbindung mit dem Hirten. Was ist das für ein Wort, das uns da in Jesus Christus gesagt ist? Welche Tat ereignet sich in dem von Gott gesagten Wort? Gott, der Schöpfer des Universums außerhalb von Raum und Zeit, er begibt sich in Gestalt eines Menschen, wird einer von uns, macht sich verwechselbar und angreifbar. Und die Menschen verwechseln ihn mit ihren eigenen religiösen Vorstellungen und sie greifen ihn an. Sie kreuzigen ihn. Die Menschwerdung Gottes, das ist die Tat, die Gott in Jesus Christus vollbringt. Jesus Christus kommt nicht wie wir aus der Zeit und aus dem Raum, sondern er kommt von Gott, bevor Himmel und Erde gemacht sind, bevor Raum und Zeit von Gott durch sein Wort ins Leben gerufen sind. Und dieses Wort Gottes ist ein besonderes Wort. Es ist ein Wort für dich und für mich, ein persönliches Wort. Es ist ein Wort, das wir hören können und dem wir folgen können. Und es ist ein Wort, das ein uneingeschränktes Ja Gottes zu mir und zu dir bedeutet. Es ist ein Wort des Freispruchs aus allen Zwängen und Verstrickungen. Es ist ein Wort des Trostes für die, die schweres Leid erleben. Es ist ein verlässliches Wegweiserwort zu einem guten Leben und es ist ein Versprechen. Gottes Versprechen nämlich, dass er ohne seine Menschen, ohne dich und mich nicht sein will. Freilich, es gibt auch andere Worte. Petra hat davon erzählt. Es gibt Machtworte der Unterdrücker. Worte von Richtern, die urteilen. Und diese Urteile können gerecht oder ungerecht sein. Es gibt Schmähungen, verräterische Worte, Lügenworte, Schimpfworte, unanständige Worte und Worte, die die Wahrheit verdrehen, Fake News. Ja, es gibt böse Worte, die einen Brunnen vergiften können, aus dem wir eigentlich alle trinken sollten. Alle diese Worte kommen vor unter uns Menschen und alle diese Worte hat der Mensch Jesus Christus in seinem Leben und besonders am Ende seines Lebens erfahren. Er wurde verraten, verspottet, beschimpft, geschmäht, verurteilt und für tot erklärt. Aber Gottes Wort bleibt nicht im Tod. Wir glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, wie ihn uns die Bibel bezeugt. Worte sind Taten und Taten werden durch Worte bezeichnet. Petra hat uns von dem Wort Verräter berichtet, bei dem ein liederlicher Lehrer die Leistungen eines seiner ihm anbefohlenen Schüler meinte deuten zu sollen, der Mutter gegenüber, mit dem bösen Wort Verräter. Zu dem Zeitpunkt war ihr Mann 11 Jahre tot, 1955. Dieser Verräter wurde am 8. September 1944 von den Nazis ermordet, weil er an der Verschwörung vom 20. Juli beteiligt gewesen war. Im März 1944, ein halbes Jahr vor seiner Ermordung, bekommt er ein kleines Büchlein geschenkt. Maria March hatte darin unter dem Titel Gedanken sind Kräfte Bibelworte und andere Sprüche gesammelt. Der junge Offizier, der Papa von dem, der das Wort mit dem Verräter dann gehört hat, war damals 31 Jahre alt und arbeitete im Stab an der Wolfsschanze, im Führerhauptquartier in Ostpreußen, da, wo damals das Attentat am 20. Juli auf Hitler stattgefunden hat. Er hatte schon eine glänzende militärische Karriere hinter sich und alle Aussichten auf eine Fortsetzung. Da wurde er verhaftet, gefoltert und anschließend umgebracht. An jenem 20. Juli hat er zum letzten Mal mit seiner Frau telefoniert. Bis zu seinem Tod hat er auf den schmalen Rand des Büchleins Gedanken geschrieben, die zu den Worten in dem Buch passten, und in der Hoffnung, dass dieses Büchlein mit seinen Gedanken seine Frau noch erreichen wird. Auf abenteuerliche Weise ist es gelungen, der Verräterwitwe, wie sie damals genannt wurde, das Büchlein mit den Anmerkungen ihres Mannes zu überlassen. Und in dem Buch, von dem Petra erzählt hat, wird beschrieben, wie der heute über 80-jährige Sohn immer noch das Buch wie einen Schatz werthält. Der Sohn war zum Zeitpunkt der Ermordung seines Vaters 4 Monate alt. Können wir uns vorstellen, welche Bedeutung diese Worte hingekritzelt auf den schmalen Rand eines kleinen Büchleins für die Witwe gehabt haben mögen? Und wie sehr der Sohn an diesem Buch hängt, dem einzigen, das er von seinem Vater neben den Erzählungen der Mutter noch hat. Axel Zment, so heißt der Sohn, sagte vor einigen Jahren im Interview, irgendwie war unser Vater weiterhin Mitglied unserer Familie. Und wenn ich in späteren Jahren an meinen Vater dachte oder auch heute noch denke, dann ist etwas von ihm immer da gewesen. Er war mein Begleiter, ein Wegbegleiter, den ich auch jetzt noch fragen kann, was ich tun soll. Ich lese das und höre das und wundere mich, wie viel Licht durch menschliche Worte in finstere Situationen gebracht werden können, wie der Anstand sich Gehör verschafft bei Menschen guten Willens, mitten unter all der Unanständigkeit, in der Mörder zu Helden und Helden zu Verrätern gemacht werden. Hier ist ein menschlicher Vater durch sein geschriebenes Wort den Weg seiner Frau, hat dieser Vater den Weg seiner Frau und seiner Kinder wesentlich mitbestimmt. Wie viel mehr kann dann unser himmlischer Vater durch das in Jesus Christus gesprochene Wort unseren Weg mitbestimmen und selbst für uns zum guten Weg werden? Hier hat ein liebevoller Ehemann und Familienvater in Sorge um die, die er zurücklässt, geschrieben und ihnen Trost gespendet und Mut gemacht. Wie viel mehr kann unser himmlischer Vater durch sein in Jesus Christus gesprochenes Wort Trost spenden und Mut machen, so zu leben, wie es vor ihm recht ist, wie es dem Leben dient und so Licht in die Finsternis bringt. ihr seid das Licht der Welt, sagt er uns. Hier hat ein Mensch den sicheren Tod vor Augen, die Größe gefunden, sich nicht um sich selbst zu sorgen, sondern von sich selbst wegzudenken und diejenigen in den Blick zu nehmen, die er liebt und die nach seinem Tod noch weiterleben und die mit seinem Tod weiterleben müssen. Und wie viel mehr kann der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus uns als das Wort Gottes mit seinem Wort trösten und ermutigen? Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Am Ende eines langen Gesprächs wird Axel Schmidt gefragt, ob er seinen Vater eines Tages wiedersehen wird. Er antwortet auf diese Frage: Ja, die Hoffnung habe ich schon. Und ohne diese könnte ich auch nicht auskommen. Sie ist für mich schon wichtig. Ich möchte ihn und ich möchte meine Mutter wiedersehen. Und ich möchte mir diese Hoffnung bewahren. Ja, so etwas sagt sich zwar nicht so leicht, aber Sie haben ganz recht. Ich freue mich darauf. Diese Hoffnung können wir teilen, dass wir zwar hier auf der Erde leben, aber im Himmel bei Gott zu Hause sein werden. Dass dieses Reich Gottes unsere himmlische Heimat ist und dass dieses Reich unter uns und auf der Erde schon angefangen hat in Jesus Christus. Und immer wieder neu in uns und mit uns und durch uns und zwischen uns anfängt. Wir können darauf hoffen, dass wir bei ihm sein werden. Bei ihm, der heute schon bei uns ist. Bei Jesus Christus, dem ein für alle Mal gesprochenen Wort Gottes, das schon von Anfang an bei Gott war. Er ist das gute Wort unseres guten Vaters im Himmel.